Buch der Psalmen sozusagen programmatisch vorangestellt. Es ist nicht ganz klar, wer ihn verfasst hat. Viele Psalmen, es sind 150 Psalmen im Buch der Psalmen, viele Psalmen nennen einen Verfasser oder besser gesagt einen Dichter. Die Psalmen sind alle Gedichte in Form der hebräischen Poesie, die etwas anders funktioniert als unsere abendländische Poesie. Meist wird David als Autor genannt in den Psalmen. Von dem sind etwa die Hälfte der 150 Psalmen geschrieben. Daneben erscheinen aber auch andere Verfassernamen. Und einige Psalmen bleiben dann ohne Verfasserangabe, so auch unser Psalm 1. Psalm 1, auch wenn wir nicht wissen, wer ihn geschrieben hat, hat aber sozusagen eine programmatische Funktion. Er steht nicht zufällig als erster Psalm im Psalmenbuch, sondern er fungiert als eine Art Einleitung. Er setzt den Rahmen, er weist die Richtung vor oder den Blickwinkel, die Perspektive, unter der alle anderen Psalmen gelesen werden sollen. Und unter dieser Perspektive soll eigentlich dann auch unser gesamtes Leben gesehen werden. Die Psalmen sind sozusagen das Gebetbuch der Bibel und die Schreiber des Psalmenbuches gewähren uns einen tiefen Einblick in ihre Herzen und in die Erfahrungen des menschlichen Lebens. Keine menschliche Regung ist den Psalmen fremd. Die Beter des Psalmbuches sind durch tiefes Leid, durch existenzielle Zweifel gegangen. Sie freuen sich aber auch an der Größe Gottes und an der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie bekennen ebenso schonungslos die Erfahrung der eigenen Sündhaftigkeit und manchmal stellen sie eben auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das Psalmbuch ist ein Panorama menschlicher Erfahrungen. Und Psalm 1 zeigt uns in komprimierter Form, unter welchem Blickwinkel wir unser Leben betrachten und praktisch führen sollen. Und Psalm 1 führt uns eben auch vor Augen, wie ein gelungenes Leben aussieht. In einem Gedicht, und die Psalmen sind, wie gesagt, in ihrer literarischen Form eigentlich Gedichte, in einem Gedicht soll man auch immer darauf achten, welche Worte an prominenter, an herausgehobener Stelle stehen. Wohl dem beginnt der Psalm 1. Das, was im Deutschen zwei Worte sind, ist im Hebräischen eigentlich nur ein Wort. Das Wort, das hier zugrunde liegt, ist auch in der Tat ein wichtiges Wort. Man könnte es auch übersetzen, gesegnet sei. Das ist vom Sinn her das gleiche Wort, das Jesus in der Einleitung der Seligpreisungen der Bergpredigt in Matthäus 5 benutzt. Selig ist. Das hilft vielleicht noch nicht endgültig bei der Frage, was das nun eigentlich heißen soll. Manche meinen, die beste Übersetzung sei sogar glücklich ist. Das mag vielleicht in manchen Ohren etwas kitschig klingen. Bei manchen kommt vielleicht auch der Verdacht auf, dass dies etwas zu sehr nach der Botschaft eines irgendwie Happy-Clappy-Christentums klingt. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass es dir gut geht. Aber nur weil es diese Verzerrungen des christlichen Glaubens gibt, sollten wir nicht vergessen, dass Gott tatsächlich will, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Nur wie dieses Leben aussieht, darüber scheiden sich die Geister. Gott gibt uns dazu in diesem Psalm Anweisungen und Vorgaben. Die erste ist eine Anweisung ex negativo sozusagen, also mit einem Minuszeichen davor gesetzt. Ein Hinweis, wie man nicht leben soll in Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Dies ist mit einem typischen Stilmittel der hebräischen Poesie, dem Parallelismus, im Grunde genommen dreimal das Gleiche gesagt. Es ist keine Steigerung, wie manche meinen, sondern ich würde sagen, es ist ein Parallelismus. Es ist dreimal das Gleiche gesagt, nur anders ausgedrückt. Es wird definiert, wie unser Leben nicht aussehen soll. Definiert, der lateinische Terminus meint ja auch Grenzen setzen. Wenn man etwas definiert, muss man Grenzen setzen. Das ist per se nichts Verwerfliches. Jeder, der etwas definieren will, muss dies durch Abgrenzung tun und zeigen, so ist etwas gemeint, aber nicht so. Das heißt, es gibt ein richtig und ein falsch. Es gibt einen Weg, den wir gehen sollen, und einen Weg, den wir nicht gehen sollen. Und der eine ist der Weg mit Gott, der andere ist der Weg ohne Gott. Natürlich leben wir in einer Zeit, in der sich unsere Region der Welt immer mehr von Gott abkehrt. Gerade hier in unseren Breitengraden haben wir nach zwei antichristlichen Diktaturen über 50 Jahren sozusagen wirklich ein geräumtes Feld, eine der am stärksten säkularisierten Landstriche der Erde. Man muss aber zugeben, dass die westliche Welt insgesamt nicht wesentlich besser aussieht und das christliche Element in unserer Kultur ja immer stärker zurückgedrängt wird. Gut ist, was mir nützt, das ist eigentlich das Credo. In Vers 1 wird nun aber nicht von einer Ghetto-Mentalität geredet, in dem Sinne, Christen sollen sich also nicht abgrenzen von Nichtchristen in dem Sinne, dass wir nichts mit ihnen zu tun haben sollen. So ist das nicht gemeint. Paulus schickt an die Korinther eine ähnliche Aufforderung im 1. Korintherbrief in Kapitel 5. Ich habe euch geschrieben, dass ihr nichts mit den Unzüchtigen zu schaffen haben sollt, schreibt er, um dann hinzuzufügen, damit meine ich aber nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. In der Tat, wir sind nicht dazu aufgefordert, die Welt zu räumen, weder in dem Sinne, dass wir uns aus der Welt zurückziehen sollen und erst recht nicht in dem Sinne, dass wir selbst nun die Gottlosen aus der Welt schaffen sollten. Das wäre natürlich das gröbste Missverständnis. Es geht hier um unseren Lebenswandel. Und der betrifft alle Bereiche unserer Existenz und alle Bereiche unseres Wesens. Es geht darum, wie wir mit unserem Geld umgehen, wofür wir es ausgeben, wofür wir es nicht ausgeben. Ob wir das zu viel gezahlte Wechselgeld zurückgeben oder es behalten. Es geht darum, ob wir auf kleine Lügen verzichten, auch wenn wir daraus Vorteile ziehen könnten. Es geht vor allem in unserer heutigen, vollkommen übersexualisierten Zeit sicher auch darum, wie wir gerade auf diesem Gebiet reinbleiben. Wer eine andere Frau ansieht, sie zu begehren, sagt Jesus, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das hat er nicht zum Spaß gesagt. Selbst uns von offensichtlichen Sünden fernzuhalten, ist ein stetiger Kampf. Aber oft meinen wir, wir wären mit Gott im Reinen, da wir die offensichtlichen Sünden nicht begingen. Wie sieht es aber mit den akzeptablen Sünden aus? Wie sieht es mit den Sünden aus, die wir ganz oft nicht hinterfragen? Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Stolz, Selbstbezogenheit, Ungeduld, Neid, Eifersucht. Es gibt eine ganze Kette von akzeptablen Sünden. Und Gott geht es darum, dass wir ein ganzheitlich reines Leben führen. Es geht Gott um einen ganzheitlich reinen Lebenswandel. Und es geht darum, wie wir mit dem anderen umgehen. Die Aufforderung, nicht dort zu sitzen, wo die Spötter sitzen, kann in der Praxis tatsächlich von Zeit zu Zeit heißen, dass ich aufstehen und gehen muss. Aber es geht letztlich, wie gesagt, um meinen Lebenswandel, darum, dass ich nicht selbst zum Spötter werde, sondern dem Nächsten in Liebe, Freundlichkeit und Demut begegne. Was ist gewonnen, wenn ich mich über die unflätigen Bemerkungen eines anderen ärgere und ihn dann seinerseits mit unflätigen Bemerkungen überziehe? Wo ist der Unterschied, wenn ich mich über die Lieblosigkeit eines Menschen ärgere und ihn dann selbst lieblos behandle? Gott fordert uns auf, in allen Bereichen unseres Lebens uns von gottlosen Dingen loszusagen. Und er fordert uns ebenso auf, uns von gottlosen Wesensarten und Verhaltensweisen loszusagen. Uns nicht einwickeln zu lassen. Wer verstanden hat, dass dies nicht nur unsere äußeren Verhaltensweisen, sondern unser ganzes Wesen und unseren Charakter betrifft, der weiß, dass wir in unserem Leben vor großen Herausforderungen stehen. Gebt euch nicht zufrieden mit Halbherzigkeiten. Wo sind die Bereiche in eurem Leben, die ihr schleifen lasst? Was müsst ihr ablegen? Die Definition aus Vers 1, wie wir nicht leben sollen, eröffnet dann natürlich die Frage, wenn nicht so, wie aber dann? Und darauf gibt Vers 2 die Antwort. Wohl dem, wenn wir sozusagen das erste Wort nochmal aufnehmen, Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Was heißt das nun? Heißt das, ich soll den ganzen Tag Bibel lesen und über nichts anderes nachdenken? Ich würde sagen, ja und nein. Natürlich heißt es das nicht in der Praxis. Also wortwörtlich zu nehmen ist das selbstverständlich nicht, dass ich den ganzen Tag und die Nacht dann möglicherweise noch auf Kosten des Schlafes über die Bibel lesen und über sie nachdenken soll. Aber natürlich heißt es, dass wir die Bibel kennen müssen, um Gottes Weisungen für unser Leben zu kennen. Das Wort, das hier für Gesetz steht, hat auch die Bedeutung Lehre, Unterweisung. Wo erhalten wir Gottes Lehre und Unterweisung, wenn nicht in seinem Wort? Die Bibel ist dabei auch mehr als ein Gesetz und ein Lehrbuch. Das Wort für Gesetz meint auch hier die Selbstoffenbarung Gottes. Gott offenbart sich selbst in seinem Handeln in der Geschichte. In dem, was er tut, lernen wir ihn kennen. Und das ist aufgeschrieben eben in der Bibel. Es ist also nicht einfach eine christliche Pflicht, die Bibel zu kennen, sondern es ist der vorrangige Weg, Gott kennenzulernen durch die Lektüre seines Wortes. Und wir müssen Gottes Wort kennen von der ersten bis zur letzten Seite, um Gott selbst kennenzulernen. Wir müssen die Bibel in ihrer Gesamtheit zu kennen und zu begreifen versuchen, um Gott kennenzulernen. Mit einzelnen erbaulichen Versen ist es nicht getan. Manches in Gottes Wort ist zugegebenermaßen nicht einfach zu verstehen. Und dann würde ich euch vorschlagen, sucht Hilfe. Fragt einen erfahrenen Christen oder eine erfahrenere Christin, um mit euch die Bibel zu lesen. Besucht den Hauskreis regelmäßig, auch wenn er jetzt nicht stattfindet diese Woche. Aber in Hickels Abwesenheit findet er selbstverständlich trotzdem noch statt. Auch wenn der Vers also nicht so zu verstehen ist, dass ich den ganzen Tag nichts anderes tun soll, als die Bibel zu lesen, so ist letztlich doch regelmäßige Bibellese wichtig. Und zwar, wie gesagt, der gesamten Bibel. Wenn jemand sagt, das habe für ihn keine Priorität, dann heißt das letztlich, dass sein oberstes Ziel nicht ist, Gott besser kennenzulernen. Wenn jemand sagt, oder wenn jemand meint, er kennt Gott, liest aber regelmäßig die Bibel nicht, dann heißt das, wie gesagt, letztlich, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Gott ist eine Person, die ich vor allem eben dadurch kennenlerne, indem ich ihr zuhöre. Wie lerne ich jemanden kennen? Indem ich ihm zuhöre. Und zwar regelmäßig. Ansonsten geht es zu wie in einer schlechten Ehe. Man ist zwar noch verheiratet, aber man hört einander nicht mehr zu. Man hat sich auseinandergelebt. Es geht dabei, und das macht der Vers auch klar, um mehr als ums pure reine Bibellesen. Gesegnet ist der, der über Gottes Gesetz nachsinnt. Nachsinnt heißt natürlich auch nachdenken. Aber Nachsinnen heißt vor allem, dass mein Handeln, mein Tun und mein Reden geprägt ist, durchdrungen ist von Gottes Wesen und seinem Wort. Die gleiche kurze Liste, die ich bereits oben genannt habe, könnte ich hier sozusagen mit einem Pluszeichen versehen. Geld, Beruf, Sexualität, Beziehung zu unserem Nächsten, unser Charakter, unser Wesen, unser ganzes Leben soll auf Gott hin ausgerichtet sein. Und das natürlich auch nicht nur in purer Pflichtschuldigkeit, missmutig, griesgrämig, mit zusammengebissenen Zähnen. Gesegnet ist, sagt Psalm 1, wer Lust hat am Gesetz des Herrn. Gesegnet ist der, der Gott gerne folgt. Nietzsche hat einmal geschrieben, wenn ich den Christen glauben soll, dann müssten sie erlöster aussehen. Natürlich hat Nietzsche nur zum Teil recht. Die Wahrheit des christlichen Glaubens ist nicht davon abhängig, wie fröhlich die Christen sind. Aber er hat insofern schon ein klein wenig recht, als dass irgendetwas in uns nicht stimmt, wenn wir Gott nicht gerne folgen. Wenn wir ihm nicht mit Lust gehorsam sind, wenn wir uns nicht daran freuen, in der Bibel zu lesen und uns durch sein Wort prägen zu lassen. Ein Freund eines guten Freundes, der viele christliche Gemeinden über die ganze Welt verteilt kennt, wurde einmal gefragt, was denn seiner Meinung nach immer wiederkehrende Schwierigkeiten unter christlichen Gemeinden wären. Er nannte zwei Dinge, Gesetzlichkeit und mangelnde Freude. Ich bete, dass wir alle Lust haben und Lust bekommen, Gott zu folgen, ihm gehorsam zu sein und in seinem Wort zu lesen. Denn was werden die Folgen sein? Die Antwort gibt Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das Gute an Psalm 1 ist, dass der Prediger keine Illustrationen suchen muss, sondern die Illustrationen werden hier gleich im Psalm mitgeliefert sozusagen. Es ist ein Bild eines Baumes, das insofern ganz besonders eindrücklich ist, wenn man sich klar macht, dass es hier nicht einfach nur um Bäume geht, die in einem mitteleuropäischen dichten Wald an einem Wasserlauf stehen. Der Psalmbeter hatte natürlich die karge Vegetation und das trockene Klima des vorderen Orients vor Augen. Hitze, Staub, Trockenheit, Wüste beherrschen die Region. Das Wasser ist schlicht überlebenswichtig. Und nur ein Baum, der nah am Wasser steht, wird gedeihen. Und es gibt ja ganz eindrückliche Bilder auch aus dieser Region, wo mitten in der Wüste ein Wasserlauf gesäumt ist von Bäumen und 20 Meter rechts und links daneben Staub und Trockenheit. Die Verheißung, die in diesem Vers aber auch drin liegt, lautet, dass dieser Baum, der nah am Wasser steht, auch gedeihen wird. Auch dies sagt dieses Bild vom Baum. Der Baum wird gedeihen, wenn er nah am Wasser steht. Und es ist geradezu unvermeidlich, dass ein Baum, der nah an den Wasserbächen steht, gedeihen wird. Ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Ein Baum wächst nicht über Nacht. Ein Baum wächst langsam. Wer geistliches Wachstum erfahren will, der ist auf dem Holzweg, wenn er denkt, dies käme plötzlich. Das geht auch gar nicht. Ein Baum wächst nicht über Nacht. Wer Gott treu ist, wer ihm gehorsam ist, wer sein Leben nach Gott und seinem Wort ausrichtet, der wird wachsen. Langsam, sehr allmählich, über Jahre hinweg, in Geduld. Mehr wird von euch auch gar nicht verlangt. Umgekehrt kannst du auch nicht mehr von Gott erwarten. Er wird dich langsam wachsen lassen, aber er wird dich wachsen lassen, indem du sein Wort beständig liest und dein Leben auf ihn ausrichtest. Und die Blätter dieses Baumes, den Gott wachsen lässt, werden, so heißt es hier, niemals verwelken. Das Bild vom Baum, dessen Blätter niemals verwelken, weist eindeutig auf das ewige Leben. Es gibt eine einzige Parallelstelle, wo noch einmal ein Baum erscheint mit Blättern, die nicht verwelken. Das ist Hesekiel 47,12. Und dieser Kontext macht es genauso klar. Es geht hier ums ewige Leben und damit ist auch klar, wir leben unser Leben nicht nur unter der Perspektive der diesseitigen Welt. Wie wir unser Leben führen hier auf Erden, hat Konsequenzen für das ewige Leben. Denn was passiert mit denen, die ihr Leben nach den eigenen Regeln leben wollen, die meinen, es besser zu wissen als Gott selbst, die selbst entscheiden wollen, was gut und böse, was richtig und falsch ist, die meinen, Gott nicht nötig zu haben oder ihn für ein Hirngespinst halten, für ein Relikt aus alten Zeiten, als man noch an übernatürliche Dinge glaubte. Diejenigen, die an sich selbst und ihr eigenes Wohlergehen zuerst denken. Diejenigen, die meinen, sie müssten über ihr Leben nur vor sich selbst Rechenschaft ablegen, aber sonst vor niemanden und schon gar nicht vor irgendeiner Art höherem Wesen. Sie, Vers 4, werden sein wie Spreu, die der Wind verstreut. Das ist ein ganz besonders eindrückliches Bild für diejenigen, die es einmal gesehen haben, auch heute, wenn ein Mähdrescher über ein Getreidefeld fährt und hinten kommt die Spreu raus und in 0, nichts ist die Spreu verweht, nicht mehr zu sehen. Wer Gott nicht folgt, wer sich dem Schöpfer, dem König und Herr der Welt nicht unterstellt, zerstört sich am Ende damit selbst. Aber nicht nur das, noch viel mehr, Vers 5, er wird nicht bestehen können im Gericht, das uns alle am Ende unserer Tage erwartet. Gott wird ein Urteil sprechen über das Leben eines jeden Einzelnen. Wir sollen uns nicht täuschen. Wir werden alle vor dem Weltenrichter Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen. Und es gibt nur zwei Wege. Entweder bist du Gott gefolgt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und das ist der Weg zur Glückseligkeit. Das ist der Weg zu einem erfüllten Leben, zu einem gesegneten Leben, zum ewigen Leben. Und wer diesen Weg geht, der kann getrost sein. Vers 6 enthält einen weiteren Zuspruch. Gott kennt den Weg der Gerechten. Das meint, er kennt uns ganz intim. Aber wer diesen Weg nicht gehen will, wer seinen eigenen Weg gehen will und nicht Gottes Weg, dessen Leben wird ins Elend führen, ins Verderben, dessen Leben wird schließlich in der Zerstörung enden. Es gibt nur zwei Wege, der des Gesegneten, der am Ende bei Gott enden wird, oder der des Gottlosen, der am Ende in der Verdammnis enden wird. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keinen dritten Weg, und du bist entweder auf dem einen oder auf dem anderen Weg. Nun hoffe ich, dass bei jedem von euch eine Frage vor eurem inneren Auge steht. Und die Frage lautet natürlich, die jeder irgendwo an sich selbst richten muss, auf welchem Weg bin ich? Auf welchem Weg sind wir? Bin ich wirklich auf dem Weg der Gerechten? Wie kann ich mir darüber sicher sein, dass ich auf dem Weg bin, der ins ewige Leben führt und nicht in die ewige Verdammnis? Wenn du dir diese Frage stellst, dann sei getrost, das ist genau die richtige Frage. Vielleicht meinen einige von euch, dieser Psalm würde das lehren, was man in christlichen Kreisen Werkgerechtigkeit nennt. Werkgerechtigkeit meint, dass man vor Gott nur treten kann, wenn man ein gerechtes, ein gutes, ein vollkommenes Leben geführt hat. Und ich würde sagen, ja, dieser Psalm lehrt Werkgerechtigkeit. Er lehrt, dass du vor Gott nur durch ein gerechtes, gottesfürchtiges Leben bestehen kannst. Und ich möchte sogar noch eins draufsetzen und sagen, Gott fordert Werkgerechtigkeit von dir und mir, von uns allen, von einem jeden Menschen. Gott gibt sich nicht mit Halbherzigkeiten zufrieden. Gott fordert von uns ein vollkommen gerechtes Leben. Wenn du aber meinst, du wärst gut genug, um Gottes Ansprüche zu erfüllen, wenn wir anfangen, das zu glauben, dann sind wir auf dem Holzweg. Und dann befinden wir uns auf dem Weg des Verderbens. Wenn wir erschrocken sind, weil wir merken, dass Gott hier Forderungen an uns stellt, die wir bei Lichte betrachten und wenn wir ganz ehrlich in uns hineinhorchen, gar nicht erfüllen können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wir können Gottes Forderungen nach einem vollkommen gerechten Leben nicht erfüllen. Aber das heißt nicht, dass Gott seine Forderung zurückzieht. Die Forderung bleibt bestehen. Es ist ein Irrglaube zu meinen, Gott würde von uns kein vollkommen gerechtes Leben fordern. Das hat auch nichts mit einem angeblichen Gegensatz zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu tun. Etwa in dem Sinne, im Alten Testament würde man durch Werke gerecht und im Neuen Testament durch Gnade. Gottes Forderung nach einem vollkommen gerechten Leben ist niemals aufgehoben worden. Aber sie ist erfüllt worden. Sie ist erfüllt worden durch Jesus, den Christus. In Matthäus Kapitel 5, in den Versen 17 bis 20, sagt Jesus Folgendes: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und damit macht er zweierlei klar, dass die Forderung Gottes nach einem vollkommen gerechten Leben besteht und auch nicht aufgelöst wird, aber er ist derjenige, der diese Forderungen erfüllt. Der Abschnitt geht weiter, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er ist derjenige, der das vollkommene Leben gelebt hat, das von uns gefordert wird. Und er ist gerade uns besondere auch in diesem Sinne unser Stellvertreter. Dieser Psalm ist letztlich ein Psalm über Jesus. Der auferstandene Christus selbst sagt in Lukas 24, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Psalm 1 ist ein Psalm über ihn selbst, über Jesus, den Christus. Er ist der Einzige, er ist derjenige, der niemals im Rat der Gottlosen gewandelt ist, niemals auf den Weg der Sünder getreten, noch bei den Spöttern gesessen ist. Er war seinem Vater in allen Dingen gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er war derjenige, dessen Wille eins war mit dem Willen des Vaters. Er war derjenige, in dessen Sinn nichts Unreines war. Er war derjenige, der sich niemals unschicklich gegenüber einer Frau verhalten hat, derjenige, über dessen Lippen kein einziges falsches Wort kam und in dessen Sinn nie ein falscher Gedanke war. Derjenige, der nie jemanden betrogen oder bestohlen hat. Derjenige, der niemals ungerechten Zorn empfand und der getrieben war von Liebe zu den Menschen. Jesus war selbstverständlich auch derjenige, der wie kein anderer in Gottes Wort lebte. Es kannte, verstand und selbstverständlich auch sein Leben danach ausrichtete. Schon als Zwölfjähriger verwickelt er die Schriftgelehrten über Lehrfragen. Als Erwachsener, bald nach seinem öffentlichen Auftreten, wird er vom Teufel in der Wüste versucht und er antwortet dem Satan mit Schriftworten. Jesus ist der vollkommene Mensch, der mit seinem Leben die Forderung Gottes nach einem vollkommen gerechten Leben erfüllt hat. So wie Jesus stellvertretend die Strafe für unsere Schuld durch seinen Tod auf sich genommen hat, so hat er die Forderung nach einem vollkommen gerechten Leben ebenso stellvertretend für uns erfüllt. Und seine Christi Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit, sondern Christi Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Was hat das nun für praktische Folgen? Ich würde sagen, ganz viele. Zum einen, sei dankbar. Seid dankbar, dass Christus das vollkommene Leben geführt hat, das wir vor Gott nicht führen können. Seid dankbar dafür und betet ihn an. Und ergreift diese Tatsache im Glauben daran, dass sie wahr ist und dass sie für dich gilt. Sie ist genauso wichtig wie die Vergebung der Sünden. Nur durch ein gottgefälliges Leben, so lehrt uns Psalm 1, ist das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott möglich. Die Erkenntnis, dass wir dieses Leben nicht nur nicht führen können, sondern Gott sei Dank und aus seiner Gnade heraus nun nicht mehr führen müssen, weil Christus es für uns gelebt hat, die macht uns eigentlich nochmal neuerlich Gottes Gnade klar. Sie bewahrt uns auch vor jedem Perfektionismus. Perfektionismus führt letztlich nur zu Selbstgerechtigkeit, noch dazu zu falscher Selbstgerechtigkeit. Und es raubt letztlich auch Christus die Ehre. Er allein ist der Vollkommene. Er ist der einzig Vollkommene. Heißt das nun, wir können als Christen tun und lassen, was wir wollen? Liebe Freunde, wer die Frage ernsthaft stellt, darf gerne noch einmal Psalm 1 lesen. Nein, natürlich nicht. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir können uns durch unser Leben nicht vor Gott akzeptabel machen und irgendetwas hinzutun, damit Gott uns annimmt. Das ist richtig. Nicht damit Gott uns annimmt, sind wir aufgefordert, ein gottgefälliges Leben zu führen. Sondern weil Gott uns angenommen hat, sind wir, um mit Jesus zu sprechen, aufgefordert, unser Leben zu verlieren und unser Kreuz auf uns zu nehmen. Weil Gott uns angenommen hat, sind wir aufgefordert, unser Leben in Demut und Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Weil Gott uns angenommen hat, sind wir dazu aufgefordert, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Gott wird ein solches Leben in der Nachfolge Christi gedeihen lassen. Und er wird uns den Weg zum ewigen Leben führen. Und deswegen wollen wir ihm fröhlich folgen. Amen.